Also das ist ganz witzig, dass man manchmal so die Dinge, die so nebenbei laufen, gar nicht so richtig wahrnimmt oder ernst nimmt. Und auf einmal merkt man, dass sich so ein richtiger Schicksalsweg daraus entwickelt und man sich da auch gar keine Gedanken, gar keine Sorgen machen muss, ob das was wird oder nicht, weil es sich wirklich organisch weiterentwickelt.
ZukunftsmacherInnen, der Alumni-Podcast der TU Berlin. Bogna Krishna Jaroslawska, Absolventin des Masterstudiengangs Bühnenbild, Szenischer Raum der TU Berlin. Unser Gast in dieser Folge unseres Alumni-Podcasts aus dem Herzen der Hauptstadt vom Campus der Technischen Universität Berlin. Schön, dass ihr dabei seid. In dieser Podcast-Reihe geht's um die Zukunft, genauer um die, die sie machen, um die Alumni der TU Berlin. In jeder Folge stellen wir euch einen oder eine von ihnen vor. 35.000 Mitglieder hat das Alumni-Netzwerk aus 139 Ländern. Menschen mit den unterschiedlichsten Talenten, Ideen und kulturellen Backgrounds, die sich bis heute mit der TU Berlin verbunden fühlen. Und sie alle eint der Wille, die Welt ein Stück besser machen zu wollen. Aber wie? Wie überträgt man das, was man an der Universität gelernt hat, in das spätere Berufsleben? Wie findet man seinen Weg und kriegt heraus, wie und wo man das, was man aus seiner Universitätszeit mitgenommen hat, anwenden kann? Was sind das für Wege, schnurgerade Autobahnen oder kurvige Landstraßen, die unsere Interviewgäste beschreiten? Was können wir von ihnen lernen? Genau das möchte ich aus Ihnen herauskitzeln. Ich bin Regine Marxen, Journalistin, Podcasterin und Host dieser Reihe. Mein Ziel ist es, von unseren Gästen zu erfahren, was genau sie in ihrem Beruf motiviert und wie sie dort hingekommen sind, wo sie heute stehen. Wir sprechen über Visionen, über Learnings, über Scheitern und über Erfolgsmomente. Darüber, was genau sie heute beruflich treiben, um das Morgen zu gestalten. In dieser Folge spreche ich mit Bogna Krishna Jaroslawska. Ihr habt sie zu Beginn bereits kurz gehört. Getroffen habe ich die Installationskünstlerin, Operndramaturgin und Bühnenbildnerin am Institut für Bühnenbild, Szenischer Raum in der Ackerstraße, unweit der Gedenkstätte Berliner Mauer. 2015 hat sie hier einen Master im Studiengang Bühnenbild, Szenischer Raum gemacht und sich dann auf die Bretter, die die Welt bedeuten, gewagt. Sie arbeitet frei für verschiedene Theater. Außerdem hat sie die Initiative Soziale Skulptur ins Leben gerufen. Mit ihrer Skulptur Pink Silence gewann sie 2019 sogar den Social Art Award. Anderen sind Preise wichtig, mir nicht, wird sie euch in diesem Interview verraten. Aber was ist ihr wichtig? Wo will sie hin mit ihrem Können? Viele Fragen. Beginnen wir mit der ersten. Bogna, ich las, eine Bühnenbildnerin braucht neben der Qualität eine große Portion Pragmatismus. Wie siehst du das?
Ja, ich stimme dem zu, denn der Entwurf des Bühnenbilds ist nun mal ein Prozess und sehr kleinteilig, wenn man so möchte. Also es fängt groß an mit großen Ideen und wird, wenn es in Richtung Realisierung geht, immer kleinteiliger bis zu einem Nagel.
Wie geht man denn davor, wenn zum Beispiel in deinem Bereich, du betreust demnächst den Figaro.
Così fan tutte, Figaro war schon.
Aber bleiben wir beim Figaro.
Okay.
Wie gehst du denn da vor?
In dem Fall habe ich ja assistiert. Demnach habe ich gar nicht die die künstlerische Entscheidungsmacht sozusagen, sondern bin eher in der Produktion, in der Kommunikation, eher im Hausinternen, dass sozusagen diese ganzen Abteilungen gut ineinander greifen, wie so ein Zahnrad. Und dafür bin ich verantwortlich, wenn es um die Bühne geht, um den Raum.
Wie groß ist so ein Team in diesem Bereich?
Das ist eine gute Frage. Das habe ich mich noch nie gefragt, ehrlich gesagt. Ich denke mal, es kommt auch darauf an, ob man im Stadt- oder Staatstheater ist oder mit einer freien Truppe arbeitet. Aber in dem Fall ist es ja Staatsoper. Und allein so Werkstätten haben 50 Mitarbeiter bis 100, je nachdem, welches Gewerk du sozusagen benötigst. Und es gibt allein bestimmt 30, 40 Techniker am Haus, die dafür zuständig sind, dass alles Mögliche auf- und abgebaut wird. Und dazwischen gibt es ja jetzt auch noch einen ganzen Stab. Also ich würde schon sagen, dass das so 60 Leute sind, 70 vielleicht, so um den Dreh, ist eine Menge. Also Theater ist immer Teamwork.
Innerhalb dieses Teams, welche Position hast du da in deinem Bereich schon besetzt, neben der Assistentin, die wir bereits erwähnt haben?
Ja, also künstlerische Verantwortung natürlich auch schon. Also Bühnenbild, Kostümbild, aber auch als Dramaturgin, als Musiktheaterdramaturgin habe ich auch schon gearbeitet, weil ich vor meinem Bühnenbildstudium Theaterwissenschaft und Germanistik studiert hatte und da eigentlich schon den Weg der Dramaturgin angesetzt hatte und auch praktisch an einer komischen Oper und am Volkstheater in Rostock gearbeitet habe und auch in freien Projekten in der Dramaturgie. Aber ich habe gemerkt, mir fehlt dann doch mehr die Arbeit mit den Händen und das Haptische, die haptische Erfahrung, zumindest die Kommunikation und die Kombination dessen. Deswegen kam dieser Bühnenbildmaster, der hier an der TU angeboten wurde, mir sehr entgegen, weil der in Anführungszeichen nur 2 Jahre ging. Die anderen Unis hatten den als ein viel längeres Studium angeboten und ich hatte ja schon den Magister hinter mir und damit auch ein paar Jährchen. Also das hat schon gereicht und die 2 Jahre, die habe ich noch gerne sozusagen obendrauf gelegt.
Vor 5 Jahren hast du die Uni verlassen, richtig?
Ja, 2015 war der Abschluss, also eigentlich jetzt vor 6 Jahren.
Wie alt bist du?
Ich bin jetzt 37.
Mhm. Ja. Und selbstständig tätig seit der Zeit, oder? Warst du auch fest angestellt danach?
Ich war auch als Dramaturgin fest angestellt. Das ist eine Position, die meistens vom Haus sozusagen gestellt wird und nicht eingekauft wird. Also das ist eher die Ausnahme. Und ich war auch an der Uni angestellt sozusagen. Ja.
Ich stelle mir das schwer vor, an so einem Team anzudocken.
Sehr schwierig anzudocken, ja. Deswegen entwickelt man das Team selbst und geht dann, also das ist das Wunschkonzert, deswegen geht man als oder wird man als Team sozusagen angefragt. Mhm. Also meistens läuft die Anfrage über die Regie und die Regie hat dann quasi ein Team.
Wenn wir das Ganze nochmal ganz faktisch angehen, es kommt ein Auftrag rein, es formiert sich ein Team, wie entsteht so ein Bühnenbild?
In Kommunikation mit der Regie. Also die Regie hat quasi die Idee, das ist zum Beispiel, also man bekommt ein dramatisches Stück jetzt. Also das ist jetzt zum Beispiel die Gesellschaft, die spielt in dem und dem Jahr oder es ist in der Zukunft oder es ist im Heute verankert und dann fängt man sozusagen an, die Lesart zu vergleichen. Also wie könnte das da aussehen? Wie leben diese Menschen oder wie leben diese Wesen? Vielleicht sind es ja auch Aliens. Was machen die so den Tag über? Und über diese Gespräche nähert man sich einer gewissen Vorstellung sozusagen an. Und meine Aufgabe ist dann, die richtigen Bilder dafür zu finden. Die Regie muss es ja im Endeffekt dann bespielen, beleben. Aber das geht ja nur in einer Umgebung, die schon sozusagen da ist. Und deswegen entscheide ich mich eigentlich auch zuerst.
Wie ist es bei dem Geschlechterverhältnis in deinem Beruf als Bühnenbildnerin? Sind da mehr Männer oder mehr Frauen unterwegs?
Ist interessant. Also im Abschluss, in der Regie als auch in der Bühne, hast du ein großes Ungleichgewicht zwischen den Frauen und den Männern, die abschließen. Also du, allein in meiner Klasse gab es, glaube ich, nur 2 Männer und 12 Frauen. Aber wenn du dir die Leute anschaust, wenn du dir das Programmheft durchliest, dann hast du einfach von 10 Inszenierungen ist dann eine von einer Frau gemacht und auch nur eine Bühnenbildnerin, die dann sozusagen dann auch mal darf. Ich frage mich immer, wo verschwinden diese Frauen? Wohin gehen die?
Das klingt alles nicht immer ideal. Und doch hat es dich in diesen Bereich hinein verschlagen. Über den kleinen Umweg der Dramaturgie, oder eigentlich ist es kein Umweg, eigentlich passt es ja ganz perfekt zusammen. Wie ist das zu erklären?
Ich habe schon relativ früh für mich eigentlich entschieden gehabt, ans Theater zu wollen, aber wusste noch nicht so richtig, in welcher Position. Und habe dann, nachdem ich angefangen habe, hier in Berlin zu studieren, angefangen, Praktika zu machen und alles Mögliche ausprobiert. Aber ich denke mal, der Ursprung dessen kommt halt, dass meine Mutter halt am Ballett tätig gewesen war, als Ballett, also Tänzerin, als Ballerina. Und dadurch war Theater immer präsent als Thema, generell auch Kunst und die Auseinandersetzung damit. Also es war mir nicht fremd und ich bin damit aufgewachsen. Und der Sprung dahin war nicht so groß wie bei anderen Leuten, nehme ich an. Aber es war trotzdem ein langer Weg, um herauszufinden, wo man sich gut fühlt auch und wo man sich gut positionieren kann. Man muss schon tough sein, habe ich den Eindruck.
Du lebst ja jetzt schon eine ganze Weile in Berlin. Du bist in Danzig geboren, das erinnere ich richtig?
Ja, stimmt.
Und aufgewachsen in Bremerhaven?
Ja.
Was hat dich denn nach Berlin verschlagen? Warum war die Stadt ausschlaggebend für die Wahl der Universität?
Ja, sehr. Also wir sind sozusagen immer zwischen Bremerhaven und Danzig mit dem Auto gependelt im Sommer, um Verwandte zu besuchen und immer an Berlin vorbeigefahren. Und für mich wuchs damit immer so sehr die Magie und auch diese Sehnsucht, mal in die Stadt hineinzufahren im Laufe der Jahre. Und ich habe dann, glaube ich, einfach irgendwann angefangen zu jammern, dass meine Mutter endlich mal rein soll in die Stadt. Und so fing das dann einfach an mit so kleinen, so Steppvisiten von 2-3 Stunden in der Stadt bis hin mal irgendwie ein Wochenende in Berlin. Und da wusste ich einfach schon ganz früh, dass ich, wenn ich fertig bin mit der Schule, nach Berlin ziehe, weil hier ist so viel los und hier kann man sehr viel machen.
Was gefällt dir besonders gut in Berlin?
Also Berlin ist schon wirklich ein sehr guter Ort, um kreativen Austausch zu haben, um verschiedene Szenen kennenzulernen und auch die Untergruppe oder Untergruppierung dieser Szene. Also auch was neue Technologien angeht. Allein die Fülle an Theatern ist ja hier immens. Ich glaube, es gibt hier 40 subventionierte Theater. 4 davon sind allein schon Musiktheater. Das gibt's, glaube ich, nirgendwo sonst. Also eventuell in London, die haben, glaube ich, auch 4 Opern, aber sonst ist das schon sehr, sehr ungewöhnlich. Also diese Dichte ist erstaunlich und es geht ja nicht nur ums Theater, ne? Es gibt ja hier noch viel mehr. So. Also der kreative Austausch ist hier wahnsinnig hoch, der Input, der Output, ja.
Und sehr international, ne?
Ja, ja.
Auch als du angefangen hast zu studieren?
Ja, schon, absolut. Also klar, das Englischreden wird immer stärker. Das war jetzt vor 10 Jahren noch nicht so extrem, wo davon so die Grundvoraussetzung, überhaupt ein Gespräch führen zu können, dass es irgendwie auf Englisch passiert. Da hat sich schon irgendwie was verändert. Aber der internationale Ansatz ist klar hier schon lange präsent und wird auch gelebt. Ja, es tut gut.
Wir sind ja hier heute auch in dem Institut, in dem du einst auch unterwegs warst. Mhm. Und es ist ja wirklich eine kleine Enklave, muss man sagen.
Die Enklave stimmt. Auf der anderen Seite war es, als wir hier studiert haben, zu wenig angeschlossen an andere Hochschulen. Es ist schon wichtig, wie gesagt, diesen Teamgedanken zu pflegen, dass man ja später ja auch im Team arbeiten wird. Und das fand zu der Zeit hier noch nicht wirklich statt, ne? Also es gab zwar immer so Kooperationen mit anderen Unis, aber die Nähe hat gefehlt. Mhm. Mittlerweile ist hier um die Ecke die Ernst Busch und das sind hier die Schauspiel-Regie-Leute, also der Nachwuchs, und die sind wirklich nur hier so 10 Minuten entfernt und dadurch ist es alles ein bisschen näher gerückt. Das macht jetzt einfach mehr Sinn, so vom ganz Pragmatischen aus betrachtet. Und man träumt nicht nur so in sein Modell hinein, sondern man entwickelt das zusammen.
Da kommt zusammen, was zusammengehört. Wie war das denn bei dir damals im Studium? Gab es Dinge, die dir gar nicht lagen?
Ja, na klar. Ich müsste mal. Es gibt immer etwas. Ich glaube, es hat mich sehr. Das ist aber eher so was Ideales, wo man irgendwie denkt, man möchte ja so ein Künstler. Typ sein, was auch immer das ist. Und wenn man dann sich mit Marken, Corporate Design und sowas dann auseinandersetzen soll, was Teil des Ganzen ist, wenn man in Richtung Szenografie geht, da ist man so ganz erbost, sowas machen zu müssen und so, oh mein Gott, nein, ich mache doch nichts hier für irgendwelche großen Firmen. aber ich meine, das ist eher so eine Studentenblase, ne? Also da geht es einem schon eigentlich sehr gut, wenn man sich quasi mit solchen Problemchen auseinandersetzt. So, ja, ich meine, es war eigentlich eine gute Zeit hier im Grunde genommen. Also es hätte einem so ein bisschen mehr an Training gefehlt, was ja, sowas wie Verhandlungsgespräche angeht oder wie man Buchführung führt oder wie man Rechnungen aufstellt, wirklich so ein Berufseinstieg, der kommt. Das haben wir nicht so wirklich gemacht, also zumindest nicht so, dass es hängen geblieben ist, dass man ein bisschen besser vorbereitet wird mit den Basics eigentlich.
Hast du danach irgendein Gründungsseminar noch besucht, um dir das beizubringen, oder war das Learning by Doing?
Learning by Doing, und deswegen zieht sich das manchmal auch in die Länge. Genau, und ein Gründerseminar habe ich auch besucht vor, ich glaube, 2 Jahren, ja. Aber das hat nichts mit der Selbstständigkeit zu tun im Grunde genommen. Also die Selbstständigkeit hatte ich dann schon für mich mehr oder weniger gemastert. Also auch wenn es da immer Themen gibt, die man lernen muss. Aber jetzt bin ich ja eher an der Sache dran, eine gemeinschaftliche UG zu gründen mit dem Ziel, soziale Skulpturen zu gestalten. Und das sind ja Projekte, die finden halt im öffentlichen Raum statt. Die finden nicht mit Theater Menschen statt, sondern mit Gruppen, mit marginalisierten Gruppen oder mit Gruppen, die sich irgendwie formieren mit einem Thema, also mit echten Menschen, in Anführungszeichen, keinen Schauspielern. Auch wenn natürlich Schauspieler echte Menschen sind, so ist das nicht gemeint, aber es geht sozusagen um die Authentizität der Materie. Und da bin ich dran, das gemeinschaftlich, gemeinnützig gründen zu wollen, um an gewisse Fördergelder sozusagen ranzukommen, die du so als Privatperson oder auch als solo-selbstständige Person nicht bekommst.
Okay, kurz eingehakt. Eine soziale Skulptur, was ist das überhaupt? Das ist eine Kunstinstallation im öffentlichen Raum, die von jeder marginalisierten Gruppe oder Gemeinschaft geschaffen werden kann, um wichtige Themen zu verhandeln, die sonst keine Stimme oder keine Plattform finden. Jeder Mensch ist ein Künstler, das erklärte 1967 erstmals der Künstler Joseph Beuys im Rahmen seiner politischen Aktivitäten. Er hat diesen Begriff populär gemacht. Soziale Skulpturen oder Plastiken stellen also Themen so in den Vordergrund, dass sie nicht ignoriert werden können. Bogner beschreibt es auf ihrer Homepage so: Ich wende mich genau an die Menschen, die von der Gesellschaft nicht gesehen werden. Ich arbeite mit ihnen zusammen, um einen Katalysator in ihrem Sozialsystem zu finden, der die Debatte anregen und damit den sozialen Austausch fördern würde. Jetzt schlägst du für mich den Bogen. Lass uns über Pink Silence sprechen.
Das ist ein tolles Projekt und auch immer wieder so im Fokus der Kommunikation, wenn es um soziale Skulptur sozusagen als Organisation geht, weil das ist einfach sehr, sehr eigendynamisch funktionierte, immer größer wurde, ganz organisch, ganz natürlich wuchs dieses Projekt von 5 Personen zu 15 Personen zu 300 Personen innerhalb von einer Woche. Und da ging es sozusagen um Gewalterfahrungen von Frauen, eine Plattform, eine Visualität, eine Stimme zu geben, die würdevoll ist. Und da habe ich eine Installation entwickelt, die sich aus der Bildsprache von einem indischen Movement sozusagen bedient. Also das ist jetzt nichts von mir Ausgedachtes, sondern das ist eher was Transportiertes von den Süden in den Norden. Also es fand in Südindien statt und hat einfach einen Nerv getroffen von vielen, vielen Frauen, die gemerkt haben, okay, sie können sich jetzt mal äußern zu einer Thematik, ohne dabei ihr Gesicht zu verlieren und sehr, sehr stark in den Mittelpunkt zu kommen und auch sehr, sehr stark dabei zu bleiben und nicht als Opfer dargestellt zu werden. Und das ist halt der Unterschied. Und das versuche ich halt mit der sozialen Skulptur sozusagen als Gründungsidee, also kreative Projekte, Installationen im öffentlichen Raum, die Menschen empowern.
Pink Silence hat ja auch 2019 den Social Art Award gewonnen. Wie wichtig sind dir solche Preise?
Mir persönlich sind sie nicht so wichtig, aber anderen Menschen sind sie wichtig. Das ist so das Absurde.
Das preisgekrönte Objekt Pink Silence war ja nicht die einzige Geschichte. Mhm. Worüber ich gestolpert bin, ist die Frage, wie finanzierst du das? Also wie hast du es bisher finanziert?
Ja, selbst. Sehr, sehr viel selbst. Und das soll jetzt halt auch aufhören, weil es gibt viele Fördergelder extra dafür. Und ich habe bisher ich weiß nicht, ob ich mich noch nicht getraut hatte oder noch nicht das richtige Mindset dafür hatte, diese Anträge zu verfassen, weil das sind dann einfach größere Anträge. Das sind nicht nur 5.000 Euro, sondern du brauchst 20.000 Euro. Und das ist dann quasi auch nur ein mittelgroßes Projekt. Und ich bin sozusagen dabei, mich selbst jetzt mal so ein bisschen in den Hintern zu treten, um mehr zu wollen, ne? Mehr für das Projekt zu wollen, damit es stärker wird und dass es auch so eine Kontinuität oder eine Nachhaltigkeit erleben darf und nicht immer nur von meinen eigenen, hey, ich brauche hier Spenden oder hey, ich habe hier so ein bisschen Geld beiseite und so. Das ist dann einfach zu wenig, ne? Und das ist das Ziel für mich für die nächsten 2-3 Jahre, dass das anfängt, in eigenen kleinen Schritten nach vorne zu gehen und selbst zu laufen. Also ich möchte dem Projekt sozusagen beibringen zu laufen. Das ist mein großer Wunsch.
Hast du da noch Menschen, die mithelfen, das Projekt zum Laufen zu kriegen, das Baby zum Laufen zu bekommen?
Also ich habe gute Freunde, die mich auf jeden Fall dabei bestärken und auch immer gut beraten und auch vernetzen mit anderen. Aber was die Gründung angeht, so geht es tatsächlich darum, Marketing zu betreiben, eine Geschäftsführung aufzubauen, eine Buchhaltung zu führen etc. Das sind ja richtige, ja, das sind dann ja richtige Berufe und richtige Skills und Ausbildungen, die du integrieren musst. Und ich bin tatsächlich gerade auf der Suche nach Partnerschaften, die so einen großen EU-Antrag mitstellen wollen und am besten 200.000 Euro für ein 3-Jahres-Projekt auf die Beine stellen wollen, die sich damit sozusagen dann auch auseinandersetzen möchten. Soziale Projekte im kreativen Bereich international denken zu wollen. So, ich bin gerade dabei, den Businessplan dafür zu beenden. Also ich bin relativ weit schon. Das Gute ist halt, dass ich dass ich sozusagen schon 11 Projekte abgeschlossen habe. Ich fange nicht bei Null an und auch nicht bei Ich möchte, sondern das und das ist schon passiert und das soll auf ein nächstes Level gebracht werden. Ich habe aber gemerkt, dass es für mich persönlich wichtig ist, besser zu verstehen, was die Menschen, die Frauen, also die Personen, die empowered werden sollen, ne? Was die wirklich brauchen. Und ich meine, ich lebe hier in Berlin und mir geht's gut und Deutschland ist ein reiches Land, uns geht's hier sehr gut. Und ich merke, dass ich selbst noch einmal in die Freiwilligenarbeit gehen möchte und bin dabei, also habe jetzt vor ein paar Tagen ein Visum gestellt, wieder nach Indien gehen zu können, trotz Corona oder wie auch immer. Dort ist natürlich der Lockdown jetzt wieder vor der Tür, aber davon lasse ich mich irgendwie nicht aufhalten, weil ich denke, das wird uns die nächsten Jahre noch begleiten. Dementsprechend muss man da trotzdem in Handlung gehen.
Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, der sozialen Skulptur?
Die ist eigentlich mehr zu mir gekommen. Ich habe bestimmt über 10 Jahren angefangen, Kunst zu unterrichten, Kreativkurse zu machen. Und das ist immer stärker geworden. Also das ist ganz witzig, dass man manchmal so die Dinge, die so nebenbei laufen, gar nicht so richtig für wahrnimmt oder ernst nimmt. Und auf einmal merkt man, dass sich so ein richtiger Schicksalsweg daraus entwickelt. Und man sich da auch gar keine große, wie soll ich sagen, so, gar keine Gedanken, gar keine Sorgen machen muss, ob das was wird oder nicht, weil es sich wirklich organisch weiterentwickelt. Und auf einmal merke ich so, oha, das ist ja wirklich schon groß geworden mittlerweile und ich habe das gar nicht so richtig gecheckt. Das ist ganz irre. Also es ist einfach mitgewachsen.
Was passiert denn mit deiner Bühnenbildnerin-Karriere? Läuft die dann auch weiter? Fährst du da weiter zweigleisig?
Ja, ich versuche das. Also mein Traum wäre, in Berlin weiterhin Theaterarbeit leisten, machen zu können, Performance, Musiktheater. Und ein bis zweimal im Jahr maximal eine soziale Skulptur. Einmal im Jahr wäre schon wirklich groß. Und unterschiedliche Ideen sind schon vorhanden. Also eine Idee mit Indonesien, eine Idee im Libanon, eine Idee in Benin, eine Idee in Dubai. Es gibt schon verschiedene Menschen, die ich anspreche und mit denen ich auch schon gesprochen habe oder Inspirationsquellen. Und es ist für mich persönlich alles eine Frage der Zeit, bis das dann auch wirklich stattfindet.
Wie sieht es denn aus mit der Bühnenbildnerin? Wo will die hin die nächsten Jahre?
Naja, auf jeden Fall raus aus dem Theater, in den öffentlichen Raum, auf die Straße. Es hat nichts mit Straßentheater zu tun, sondern eher mit Happenings oder mit Walks, mit trotzdem ästhetischen Erfahrungen, die aber rausgehen aus diesem kontrollierten Raum. Und da ist zumindest der Wunsch hin, sich weiterzuentwickeln. Ich habe das erste Mal jetzt ein Gespräch mit einer Intendanz aus Bremen. Ich weiß nicht, ob das was wird, aber zumindest kam jetzt mal so ein Anruf: Hey, du machst doch sowas, du machst doch solche, du machst doch so Kunst draußen. Ja, und das ist schön, wenn man merkt, okay, nach so vielen Jahren, dass es irgendwie ankommt und man die eigene Handschrift dadurch langsam entwickelt. Das ist irgendwie auch so ein langer Prozess, finde ich, so als Künstlerin oder als Künstler eine eigene Handschrift zu entwickeln. Und da ist sie jetzt in ersten Zügen vorhanden und zeigt mir, dass ich irgendwie auf dem richtigen Weg bin. Ob es tatsächlich stattfindet, wissen wir nicht. Gerade durch die ganzen Pandemie-Erfahrungen der letzten Monate. Aber vielleicht dann nächstes Jahr, aber ich bleibe weiter dran.
Planen. Manches lässt sich nicht planen, dennoch kann man ja vermuten, was sich tut. Wir gucken noch ein bisschen mehr in die Zukunft. Was wird sich da in den nächsten Jahren gravierend ändern in der Arbeit als Bühnenbildner? Welche Herausforderungen kommen da?
Es öffnet sich jetzt gerade ein ganz neuer Berufszweig mit XR-Technologie, also virtuell. Augmented Reality, wo einfach eine ganz neue Ebene über das Smartphone oder die Brille zwischengeschaltet wird und quasi die Kunstebene erweitert. Und da muss man sich ja entscheiden, im Grunde genommen, macht man da mit, geht man technologisch mit, weil da muss man sehr viel programmieren lernen, sehr viel wieder vorm Computer sitzen. Es ist eine ganz andere Art der Arbeit als Bühnenbildnerin. Aber es finden zum Beispiel auch schon erste Bauproben virtuell statt. Und das ist schon echt beeindruckend, ne? Also die Menschen sind in ganz unterschiedlichen Büros oder zu Hause oder sonst wo in Deutschland verteilt, sind aber irgendwie alle zusammen virtuell über eine VR-Brille auf der Bühne im, ja, der und der Bühne zu finden plötzlich und prüfen die Dimension und die Abstände, die dann später quasi an die Werkstätten so weitergegeben werden können und diese ganzen Anfahrten und dieses ganze Material, was man ja auch haben muss, um es zu überprüfen, das alles fällt auf einmal irgendwie weg oder passiert auf einer völlig neuen Ebene. Und das ist schon echt wahnsinnig inspirierend und eröffnet wieder so eine völlig neue Welt für Gestaltung, für räumliche Gestaltung etc. Aber es ist die Frage, ob es einen interessiert, ne? Also manche sagen, nee, ich bleib bei meinem Papier oder bei meinem Modell oder bleib bei irgendwelchen Programmen, die ich schon kann und es geht weiter so. Oder es gibt Menschen halt, die sagen, okay, ich lerne noch mal wirklich Programmiersprache oder zumindest so diese Baukastensoftware, um das zusammenzustellen. Das ist viel Arbeit.
Wenn ich mich jetzt entscheide, diesen Weg zu gehen, den du gegangen bist, den der Bühnenbildnerin, was brauche ich an Skills, an Talenten, um das gut hinkriegen zu können?
Neugier, ganz viel Offenheit, sich weiterentwickeln zu können und auch zu wollen. Und die Einsicht, dass man nicht stehen bleibt mit dieser Berufswahl.
Muss ich auch noch sowas ganz Praktisches können wie zeichnen oder so?
Hilft.
Ist das von Vorteil?
Es hilft, ja klar. Finde einfach deinen eigenen Stil im Grunde genommen. Ich kann auch nicht super gut zeichnen. Überhaupt gar keine Perspektiven, das stimmt gar nichts. Aber es geht ja nicht um die perfekte Zeichnung, sondern es geht um das Gefühl, was du mit dieser Zeichnung vermittelst, um das Raumgefühl im Grunde genommen, das, was in dir sich bewegt, was du damit auslöst. Und dafür brauchst du jetzt nicht unbedingt super gut zeichnen können. Es hilft, aber...
Wie ist es mit architektonischen Grundkenntnissen? Helfen die auch?
Na klar, das hilft alles. Also es ist einfach eine Form von Positionierung im Grunde genommen. Du kannst dich halt als einen sehr, ja, es ist ja auch ein Klassiker, dass die ersten Bühnenbildner ja aus der Architektur oder Bühnenbildner, na, zu der Zeit eher Bühnenbildner, aus der Architektur kamen. Liegt ja auch nah, warum nicht? Am Ende bist du wirklich ja auch mit technischen Zeichnungen, mit CAD unterwegs und musst in großen Dimensionen auch abstrahieren können im Kopf und es dir auch ausdenken können. Aber es gibt BühnenbildnerInnen, die kommen aus der, wie gesagt, aus der bildenden Kunst, aus der Malerei. Geht auch.
Bogner Krishna Jaroslawska. Aus der von ihr erwähnten Anfrage eines Theaters bezüglich ihrer Bühneninstallation hat sich übrigens eine Produktionsarbeit ergeben. Ich bin gespannt, was wir in Zukunft von ihr hören und sehen werden. Damit sind wir am Ende dieser Folge unseres Alumni-Podcasts angekommen. Wir hoffen, euch hat unser Ausflug in die Theaterwelten gefallen. Wenn ja, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, ihn euren Freunden empfehlt und über eure Kanäle teilt. Folgt und kontaktiert uns gerne auf und über unsere sozialen Kanäle. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn oder Xing. Mehr über die TU Berlin und das Alumni-Programm erfahrt ihr auf den Seiten www.tu.berlin oder www.alumni.tu-berlin.de. Und für heute sage ich Tschüss und wir hören uns.